Michael Schmidt-Salomon. Entspannt euch. Eine Philosophie der Gelassenheit. Warum hörst du dieses Blinkist-Paket? Weil du dich dafür entschieden hast? Weil du deinen Wissensdurst stillen und dazulernen willst? Weil du und dein Ich für die Gestaltung deines Lebens, deine Bildung und deinen Erfolg verantwortlich seid? Was wäre, wenn all das so nicht stimmt? Was, wenn der Anteil deines Ichs an deinem Lebenserfolg viel kleiner ist, als du denkst? Keine Angst, diese Blinks sind kein Manifest für den Determinismus. Sie erinnern uns nur daran, dass unser viel beweihräuchertes Ich zu einem großen Teil ein Produkt des Zufalls ist. Dreh- und Angelpunkt unserer Gesellschaft ist eine vollkommen übersteigerte Ich-Bezogenheit. Schönheit, Erfolg, Selbstoptimierung, Leistungsdruck, Scham, Verantwortung, Schuld. Wir nehmen uns mächtig wichtig. Dabei liegt das meiste davon nicht in unserer Hand. Von unserem Aussehen über die Lebensumstände, die unseren Erfolg bedingen, bis zu den Entscheidungen, die wir treffen. Diese Blinks sind ein aufmunternder, unaufgeregter Aufruf dazu, uns selbst nicht zu wichtig zu nehmen, um ganz entspannt das Beste aus unserer Zeit zu machen und einander offen und respektvoll zu begegnen. Blink Nummer 1. Wir brüsten uns heute oft mit Dingen, die gar nicht unser Verdienst sind. Der Blick in die sozialen Netzwerke wie Facebook, Instagram oder LinkedIn kann eigentlich nur unglücklich machen. Alle scheinen schön, glücklich oder erfolgreich. Wer irgendetwas erreicht, feiert sich dafür deutlich sichtbar und präsentiert sich dabei natürlich von seiner Schokoladenseite. Wer selbst nichts vorweisen kann, schämt sich heimlich oder beim Therapeuten für die eigene Belanglosigkeit. Da stimmt doch was nicht. Die sozialen Medien sind der zum Selfie verlängerte Arm der Leistungsgesellschaft, in der wir hinter falschem Lächeln verbittert miteinander konkurrieren. Das moderne Leistungsprinzip basiert auf der Sichtbarkeit von Erfolg. All das, die ganze kapitalistisch verquere Denke, basiert auf der falschen Annahme, wir wären Herren unserer Erfolge. Sind wir aber nicht. Bei genauerer Betrachtung stellt sich heraus, dass wir uns die wenigsten unserer Erfolge wirklich selbst auf die Fahnen schreiben können. Weder unsere Stärken noch unsere Schwächen sind unser persönlicher Verdienst. Die Schönheit und Jugend, die so hoch im Kurs stehen, sind erstens Geschenke auf Zeit und zweitens Produkte des Zufalls, beliebige Ergebnisse des genetischen Würfelspiels. Selbst die Voraussetzungen für die Entwicklung unserer kognitiven sowie motorischen Fähigkeiten werden von unseren Erbanlagen bestimmt. All das, was wir für selbstverständlich halten, ist außerdem wahnsinnig fragil. Schon ein geringer Sauerstoffmangel während der Geburt kann zu massiven geistigen Behinderungen führen. Bei einer schweren Kopfverletzung oder einer Demenzerkrankung geht mir nichts, dir nichts, all das verloren, was wir Persönlichkeit nennen. Viele unserer Charaktereigenschaften und Talente entwickeln wir nur, weil wir in günstige Bedingungen hineingeboren wurden, in denen man uns behütete, wertschätzte und förderte. Wer das Pech hat, in einem Umfeld aufzuwachsen, in dem Armut, Drogenkonsum oder Gewalt herrschen, läuft eine ungleich größere Gefahr, später selbst kriminell, krank oder abhängig zu werden. Nun geht es nicht darum, dass sich irgendjemand für seine Privilegien oder Unvollkommenheiten entschuldigt, aber wir können uns zumindest ein wenig in Bescheidenheit üben. Die ganze Ich-Bezogenheit ist doch im Grunde wahnsinnig anstrengend. Sie dividiert die Menschen nach Stärken und Schwächen auseinander. Wer dabei schlecht wegkommt, tendiert zu Minderwertigkeitsgefühlen und Resignation. Er oder sie bringt sich selbst um Erfolgserlebnisse und bleibt mit angezogener Handbremse hinter seinen bzw. ihren wahren Möglichkeiten zurück. Erfolg dagegen verpflichtet. Das Leistungsprinzip kennt nur den Vorwärtsgang. Daher graust es die schönen, glücklichen und erfolgreichen vor dem Verlust ihrer identitätsstiftenden Merkmale. Wenn man all das irgendwann nicht mehr ist, was ist man denn dann noch? Beide Tendenzen sind ungesund. Scham führt zu Missgunst und Stolz zu Überheblichkeit. Beides vergiftet unser Miteinander. Damit muss Schluss sein. Blink Nummer 2. Unsere moderne Vorstellung vom freien Willen hinkt. Der überstrapazierte Ich-Bezug unserer Gesellschaft hat einen weiteren Haken. Er basiert auf dem Glauben an den freien Willen. Ich habe mir meinen Erfolg erarbeitet. Ich denke, also bin ich. Schlau, frei, mündig, kreativ. Aber was wäre, wenn der viel zitierte freie Wille gar nicht so frei ist? Die Hirnforschung hat herausgefunden, dass unsere vermeintlich freien Entscheidungen das Ergebnis unzähliger, komplexer neuronaler Prozesse sind. Und jetzt kommt's. Über 99% davon laufen irgendwo in unserem Unterbewusstsein ab, sodass wir entweder nichts oder nur das Nötigste davon mitbekommen. Unsere bewussten Gedanken und das, was wir als unser Ich wahrnehmen, machen Schätzungen zufolge nur etwa 0,1% aus. Unser ganzes Verständnis von Moral und Schuld, von Leistung und Lohn, fußt auf der Überzeugung, wir könnten uns jederzeit anders entscheiden. Das stimmt aber nur sehr, sehr bedingt. Dein Hirn trifft deine Entscheidungen auf Grundlage all der Informationen, die ihm im jeweiligen Moment zur Verfügung stehen. Es trifft die Entscheidung, die ihm in genau diesem Augenblick am besten erscheint. In jedem Augenblick ist jedoch immer nur eine bestimmte Kombination aus synaptischen Verknüpfungen möglich und damit auch nur eine Entscheidung. Ohne neuen externen Input oder tiefe innere Gedankenprozesse ist das Prinzip der alternativen Möglichkeit nur eine Illusion. Du hast in der Regel keine Chance, dich anders zu verhalten, als du es tust. Heißt das etwa, wir sind am Ende nur Marionetten, die von den genetisch vorprogrammierten Kräften unseres Unterbewusstseins gesteuert werden? Nein, denn dein Gehirn lernt pausenlos dazu. Es ist konstant damit beschäftigt, neue Informationen zu neuen Entscheidungsgrundlagen zu verarbeiten. Es verändert sich, um aus den Fehlern der Vergangenheit zu lernen, wodurch sich auch dein Wesen verändert. Dein Hirn verzichtet nur einfach darauf, dein bewusstes Ich bei all diesen Lernprozessen zu informieren. Nehmen wir ein plakatives Beispiel. Du musst dich nicht bewusst entscheiden, kein zweites Mal auf eine heiße Herdplatte zu fassen. Dieser Beschluss wurde längst für dich getroffen. Es ist nicht so, als ob es unser Ich nicht gäbe. Es ist nur wesentlich beschränkter und unselbstständiger, als wir es gerne hätten. Das verträgt sich nicht besonders gut mit dem Rationalitätspostulat unserer Zeit, aber vielleicht liegt ja genau in dieser Erkenntnis der wahre Weg zur Freiheit. Link Nummer 3. Die Erkenntnis, dass niemand vollkommen frei handelt, führt zu Trost und Empathie. Mal ehrlich, wie oft zermartern wir uns das Hirn über Dinge, die wir nicht mehr ändern können? Ich wünschte, ich hätte mich damals anders entschieden. Im Grunde basiert ein großer Teil unseres Wertesystems, von Schuld über Sühne und vom Stolz bis zur Scham, auf der Mehr vom freien Willen. Wäre es nicht eine wahnsinnige Erleichterung, sich endlich davon zu lösen? Stell dir vor, du geißelst dich mal wieder für eine in der Vergangenheit getroffene Entscheidung. Du kannst dir deinen Fehler nicht vergeben, weil du der Meinung bist, du hättest dich anders entscheiden müssen. Doch dann erkennst du, dass du damals nicht wusstest, was du heute weißt. Dein Hirn und du habt die einzige Entscheidung getroffen, die unter den damaligen Umständen möglich war. Das mag Schmerz verursacht haben, aber es ist passé. Und es ist okay so. Du darfst es ziehen lassen. Dieselbe Milde solltest du auch anderen Menschen gegenüber walten lassen. Angenommen, jemand klaut dir dein Portemonnaie. Später findest du heraus, dass der Dieb unter Kleptomanie leidet oder das Geld in seiner Mittellosigkeit dringend für etwas brauchte, das ihm in seiner Wahrnehmung wichtig war. Das ändert zwar nichts an deinem materiellen Schaden oder daran, dass die Person Hilfe braucht. Es ermöglicht dir aber, den Vorfall nicht als persönlichen Angriff zu werten. Wir beschweren uns permanent über die Verrohung des Miteinanders in unserer Gesellschaft. Dabei steht uns meist unser eigenes Ich im Weg. Wer sein Ich ins Zentrum der Welt stellt, wertet unbequeme Ereignisse und Kritik zwangsweise als persönliche Attacken, für die er ständig Sündenböcke sucht. Wer so lebt, übt Vergeltung statt Vergebung. Ein Paradebeispiel dafür ist Donald Trump. Seine Unfähigkeit, Verständnis aufzubringen und Vergebung zu üben, ist eine Gefahr für die USA und den Rest der Welt. Dabei könnten wir alle von einer Gesellschaft profitieren, die auf Vergebung statt Vergeltung setzt. Untersuchungen zufolge leiden Menschen, die verzeihen können, seltener unter Herz-Kreislauf-Erkrankungen und emotionalem Stress. Die ehemalige KZ-Gefangene Eva Kohr zum Beispiel vergab ihren Peinigern öffentlich. Sie beschrieb den Schritt später als enorme Erleichterung. Ich spürte sofort, dass eine Schmerzenslast von meinen Schultern fiel. Ich war frei. Ein Rechtssystem, das statt auf Vergeltung auf Vergebung beruht, könnte sich weniger aufs Bestrafen und stärker auf Versöhnung, Verbrechensprävention und die Menschenwürde der Täter konzentrieren. Wenn wir uns vom Prinzip der Rache distanzieren wollen, müssen wir uns in unsere Mitmenschen hineinversetzen. Dafür müssen wir allerdings auch die Moralkeulen in der Tasche lassen. Link Nummer 4. Die Dichotomie von Gut versus Böse steht der Versöhnung und dem Frieden in der Welt im Weg. Wir teilen die Welt gerne in Gut und Böse ein. Wer Verbrechen begeht, ist böse und hat seine gerechte Strafe verdient. Böse sind sowieso immer die anderen, an selbst ist ja gut. Wie einfach und bequem, oder? Das Schwarz-Weiß-Denken hat eine soziologische Funktion. Es stärkt Identitäten nach innen, indem es sie nach außen abgrenzt. Es rechtfertigt unser feindseliges Verhalten gegenüber anderen Menschen und Gruppen. Wir, die Guten, begegnen einander mit Gerechtigkeit und Toleranz. Die Bösen dort drüben aber haben es verdient, dass wir ihnen im Namen des Guten mit Härte und notfalls auch mit Gewalt begegnen. Genau diese Lagerbildung ist die Mutter aller Gewaltspiralen in der blutigen Geschichte unserer Zivilisation. Religionen bedienen sich derselben Doppelmoral. Sowohl die Bibel als auch der Koran predigen die bedingungslose Nächstenliebe, stellen aber selbst Bedingungen. Die Nächsten sollen der eigenen Glaubensgemeinde angehören. Ungläubige werden ausgegrenzt, verfolgt oder gleich ins Fegefeuer verbannt. Wir müssen diese fundamentalistische Moralvorstellung überwinden. Niemand ist einfach nur böse. Erinnern wir uns an die verschiedenen Faktoren, die unser Handeln bedingen. Von den Genen, dem familiären und sozialen Hintergrund bis zur Willkürlichkeit aller weiteren Erfahrungen. Wir müssen uns bewusst werden, dass Menschen Böses tun können, ohne deswegen durch und durch böse zu sein. Erst wenn wir das begreifen, können wir die eigentlichen Umstände erkennen, die Unglück und Übel bedingen. Es wird Zeit für eine objektive, naturwissenschaftlich basierte Ethik, die empathisch nach den Interessen und Bedürfnissen aller Parteien fragt. Eine solche Ethik fußt nicht auf der Einteilung in gute und böse Menschen, sondern auf der Annahme, dass jeder Mensch von Natur aus zu Liebe und Mitgefühl fähig ist. Nur so können wir die wahren Ursachen menschlichen Leids erkennen und bekämpfen. All das mag unbequem sein. Erst streitet uns die Wissenschaft den freien Willen ab, dann sollen wir unsere Moralvorstellungen überwinden und jetzt wird auch noch die Religion an den Pranger gestellt. Was bleibt denn da noch übrig? Woran darf man glauben? Wofür lohnt es sich zu leben? Blink Nummer 5. Eine wissenschaftliche Weltsicht ist der Weg zur wahren Spiritualität. Religiöse Menschen mögen nun fragen, warum leben wir, wenn es angeblich keinen Gott gibt? Als ob alles umsonst wäre, wenn es nach dem Tod nicht weiterginge. Dabei sind Rationalität und Spiritualität kein Widerspruch, ganz im Gegenteil. Man muss nicht an Gott glauben, um die Welt und das All als Wunder zu begreifen. Die unbegreifliche Größe des Kosmos, das Alter der Erde, die schlaue, grausame und dabei doch elegante Schönheit der Evolution, die Komplexität und Einfachheit der Existenz, angesichts all der Wunder des Lebens müsste man eigentlich eine Art kosmische Religiosität entwickeln. Die Wahrheiten und Mysterien des Universums sind so majestätisch, dass alles irdische Streben und jede menschengemachte Vorstellung von Gott dagegen unweigerlich banal erscheinen. Apropos Sinn bzw. Leben nach dem Tod. Auf atomarer Ebene gibt es nichts anderes als das ewige Leben. Nach dem Urknall hat sich die Ursubstanz über den gesamten Kosmos verteilt. Dieser Sternenstaub hat sich im Laufe von Milliarden von Jahren zu Himmelskörpern zusammengefügt und zumindest auf einem davon irgendwann zu Lebensformen verbunden. Das bedeutet, dass alles, von uns Menschen und den Tieren und Pflanzen auf der Erde bis zu den entlegensten Galaxien, im Kern aus denselben kleinsten Teilchen besteht. Damit sind wir alle Teil eines Kreislaufs. Die Grenzen zwischen Körper und Geist, Mensch und Natur, Erde und Himmel sind letztlich nur gedankliche Konstrukte. In Wirklichkeit ist jeder einzelne von uns untrennbar mit dem großen galaktischen Ganzen verbunden. Die kleinsten Teilchen, aus denen sich dein Körper und dein Ich zusammensetzen, haben schon seit Urzeiten Bestand. Wenn du stirbst, leben sie in anderen Menschen, Tieren und Pflanzen weiter. Dieser Kreislauf endet nicht nur, weil du stirbst. In diesem Feuerwerk des Lebens ist deine Existenz nur ein flüchtiger Funke. Es hat keinen kosmischen Sinn, es hat aber sehr wohl Sinn für dich. Und zwar gerade aufgrund seiner Endlichkeit. Du bist frei, deinem Leben einen persönlichen Sinn zu verleihen, unabhängig von jeder Gottesvorstellung, zum Beispiel indem du das Leben ganz bewusst mit all deinen Sinnen erlebst. Die körperlich-sinnliche Wahrnehmung des Lebens mit all seinen schönen und schwierigen Seiten ist doch der größtmögliche Unterschied zur Nicht-Existenz. Und liegt der Sinn dieses Erlebens nicht gerade in seiner irdischen Begrenztheit? In dem Wissen darum, dass du nur einen einzigen Durchlauf hast, um das Beste aus deiner Zeit zu machen? Also, carpe diem! Halte dich dabei an die folgenden drei Schlüssel zum Glück. Hedonismus, Selbstverwirklichung und Altruismus. Genieße dein Leben im vollen Bewusstsein seiner Endlichkeit mit all deinen Sinnen. Nutze und entfalte deine Talente und habe Freude an dem, was du tust. Und setze dich, wo du kannst, für ein gerechtes und warmherziges Miteinander ein, um anderen dabei zu helfen, ihr Leben zu genießen und ihre Talente zu entfalten. Danke, dass du dir die Blinks zum Buch Entspannt euch von Michael Schmidt-Salomon angehört hast. Die Kernaussage dieser Blinks ist: Wir nehmen uns selbst viel zu wichtig. Wir haben das Ich, das den Mittelpunkt unserer Empfindungen und Wertvorstellungen ausmacht, viel weniger unter Kontrolle, als wir denken. Wenn wir uns dessen bewusst werden, können wir uns von dem erdrückenden Gewicht der Konzepte Schuld und Scham befreien und einander wieder gelassener, offener und einfühlsamer begegnen und ganz entspannt das Beste aus unserer kostbaren Lebenszeit machen. Hast du Feedback? Wir sind gespannt und freuen uns zu hören, wie dir unsere Blinks gefallen. Schreib einfach eine E-Mail an remember@blinkist.com mit Entspannt euch als Betreff und teile deine Gedanken mit uns.